Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Wisst ihr, wen ihr unter der Nummer 116-016 erreicht? Egal ob jetzt vom Smartphone oder aus dem Festnetz. Das ist das Hilfetelefon für Frauen. Rund um die Uhr erreichbar.
Uns gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wir sind sowohl telefonisch wie auch über die Online-Beratung zu erreichen. Zu erreichen bei allen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen.
Und das in verschiedenen Sprachen. Wir schauen heute hinter die Kulissen des Hilfetelefons für von Gewalt betroffene Frauen. Herzlich willkommen. Es ist wirklich so, jeden Tag die Woche, rund um die Uhr in verschiedenen Sprachen erreichbar. Per Chat, im Netz, per Mail oder eben über die Hotline 116 016 könnt ihr in Deutschland Hilfe holen für Frauen in Not, bei Gewaltsituationen zum Beispiel. Petra Söchting leitet dieses Hilfetelefon. Das Angebot, das gehört zum Bundesamt für Familie. Und dort in diesem Amt habe ich sie in Köln getroffen und gefragt, wann ist die 116 016 die richtige Wahl?
Die Nummer des Hilfetelefons ist immer richtig, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Sie ist richtig für Betroffene, also für Frauen, die selbst in irgendeiner Form Gewalt erlebt haben. Sie ist aber auch richtig für Menschen aus dem Umfeld von Frauen, die Gewalt erlebt haben. Freunde, Freundinnen, Nachbarschaft, Arbeitskolleginnen, die sind häufig die Ersten, die mitbekommen, da stimmt irgendwas nicht, da ist was passiert, die aber oft auch nicht wissen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich helfen und unterstützen möchte. Auch an die wenden wir uns mit unserem Angebot. Und grundsätzlich alle Formen von Gewalt gegen Frauen.
Was sind denn die häufigsten Gründe für Anrufe? Also geht es vor allem um Gewalt in Beziehungen, in Partnerschaften?
Ja, wir wissen einfach, die Zahlen sind bekannt, dass das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen erschreckend hoch ist. Jede dritte Frau berichtet in Studien davon, dass sie Gewalt in irgendeiner Form erlebt hat. Jede vierte Frau berichtet, dass sie Gewalt in einer Partnerschaft oder ehemaligen Partnerschaft erfahren hat. Und das bildet sich auch bei uns ab. Seit wir gestartet sind, geht der überwiegende Teil der Anrufe und Kontakte bei uns zum Thema Partnerschaftsgewalt, häusliche Gewalt ein. 60% unserer Beratungskontakte führen wir zu diesen Themen. Wir beraten aber auch zu allen anderen Themen. Häufig geht es auch um sexualisierte Gewalt, um sexuelle Belästigung. Es geht auch um Themen wie Zwangsverheiratung, digitale Gewalt, Mobbing, Stalking oder auch Genitalverstümmelung.
Sie nennen sich ja Erstanlaufstelle. Was heißt das konkret?
Die Idee ist, dass wir mit dem Hilfetelefon es Menschen so leicht wie möglich machen möchten, den Schritt nach außen zu tun und zu berichten, was ihnen passiert ist. Darum ist unser Angebot so aufgestellt, dass man uns jederzeit erreichen kann. Wir arbeiten vertraulich und anonym. Das heißt, alle, die uns kontaktieren, müssen nicht sagen, wie sie heißen, woher sie anrufen. Uns wird bei Telefonaten beispielsweise auch die Rufnummer nicht angezeigt. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen dafür, diesen ersten Schritt zu tun und sich nach außen zu wenden. Wir leisten hier eine Erstberatung und Erstberatung heißt, wir schauen in jedem Einzelfall, was ist denn die Situation? Was ist da passiert und worum geht es den Ratsuchenden?
Und ich muss dafür eben nicht unbedingt Deutsch sprechen. Das geht zum Beispiel auch auf Englisch, Arabisch, Ukrainisch.
Das Hilfetelefon hat die Möglichkeit, ebenfalls rund um die Uhr in inzwischen 18 Fremdsprachen zu beraten. Das funktioniert bei uns über einen Dolmetschdienst. Das heißt, wir binden bei Bedarf in dieses Beratungsgespräch eine Dolmetscherin mit ein. Das sind weibliche Dolmetscherinnen, die uns in diesen 18 Sprachen rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
Es heißt ja jetzt Hilfetelefon für Frauen. Darf ich denn jetzt auch als Mann da anrufen?
Grundsätzlich dürfen Sie uns anrufen, wenn Sie ein Mann sind. Insbesondere dann, wenn Sie eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, unterstützen möchten, in welcher Rolle auch immer. Ob Sie jetzt ein Nachbar sind, ein Arbeitskollege oder ein enger Freund. Sie dürfen uns auch anrufen, wenn Sie Fachkraft sind, Lehrer, Erzieher in der Einrichtung und da mitbekommen, in dieser Familie gibt es offenbar ein Problem. Natürlich Natürlich kann es sein, dass sie als Mann auch selbst von Gewalt betroffen sind. Auch das passiert, dass uns Männer, die selbst Gewalt erlebt haben, anrufen. Die können wir inzwischen weitervermitteln an das Hilfetelefon Gewalt gegen Männer, was es seit ein paar Jahren gibt. Und wo Männer dann eben durch Männer auch beraten werden.
Sie haben vor kurzem Geburtstag gefeiert. Ein Jahrzehnt gibt es jetzt diese 24/7-Hilfe. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es das Angebot in Deutschland gibt?
Es hat einen langen Vorlauf, die Einrichtung des Hilfetelefons. Es haben viele sehr engagierte Menschen in Politik und Gesellschaft daran gearbeitet, dieses Angebot einzurichten. Und es gab so ein paar Meilensteine, die die Einrichtung befördert haben. Ganz wichtig war eine Untersuchung, eine wissenschaftliche Studie vom Bundesfamilienministerium in 2004. Da hat man repräsentativ in Deutschland gefragt nach dem Ausmaß Gewaltbetroffenheit, die Frauen erleben. Und die Ergebnisse waren damals sehr erschreckend. Sie haben sich leider bis heute nicht geändert. Schon damals hat jede vierte Frau berichtet, dass sie Gewalt in einer Partnerschaft, einer ehemaligen Partnerschaft erlebt. Jede dritte Frau hat berichtet, dass sie überhaupt in irgendeiner Form Gewalterfahrungen in ihrer Biografie hat. Die Frauen wurden im Rahmen dieser Studie auch gefragt, ob und welche Unterstützungsangebote sie in Anspruch nehmen, was sie sich wünschen würden an Unterstützung. Auch da waren die Ergebnisse sehr erschreckend. Nur jede vierte Frau, 25% derjenigen, die sagen, ich habe Gewalt erlebt, haben den Weg in Unterstützungseinrichtungen gefunden. Und auf die Frage, was sie sich wünschen würden, haben ganz viele gesagt, wir brauchen ein Angebot, an das wir uns jederzeit wenden können. Dann, wenn wir den Mut haben, wenn wir die Situation haben, uns nach außen wenden zu können. Und es ist uns wichtig, dass wir das vertraulich und anonym tun können. Der Weg tatsächlich in eine Beratungsstelle vor Ort fällt uns sehr schwer. Das kann man sich auch vorstellen, gerade für Frauen, die vielleicht auf dem Land leben, wo man sich gut kennt, so sein Gesicht tatsächlich zeigen, mit seinem Namen und seiner Geschichte sich zu offenbaren, ist ein großer Schritt. Und deswegen haben eben viele sich gewünscht, ein sehr vertrauliches, niederschwelliges Angebot. Und das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, wir möchten sowas hier in Deutschland einrichten. Ein zweiter Grund ist mit die Istanbul-Konvention gewesen, die Deutschland ja auch ratifiziert hat. Das ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und auch die Istanbul-Konvention schreibt den Staaten, die beigetreten sind, vor, eben ein genau solches Angebot vorzuhalten, 24/7, kostenlos, anonym, rund um die Uhr.
Wenn Sie mal so zurückgucken, was hat sich seit dem Start verändert? Also sieht die Beratung heute anders aus als zu Beginn?
Mit der Einrichtung des Hilfetelefons war ja auch verbunden, dieses neue Angebot zunächst mal bekannt zu machen. Das ist weiterhin eine unserer Aufgaben. Es gibt viele Menschen, die weiterhin nicht wissen, dass es uns gibt und dass wir rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das hat sich in den 10 Jahren sicherlich geändert. Wir sehen es daran, dass unsere Beratungszahlen erheblich gestiegen sind. Wir hatten im ersten Jahr, in dem wir ganzjährig im Betrieb waren, das war 2014, hatten wir rund 25.000 Beratungen. Im letzten Jahr waren es 56.000. Das ist weiterhin eine unserer großen Aufgaben, unser Angebot bekannt zu machen. Und wir haben in diesen 10 Jahren auch die Erfahrung gemacht, dass gesamtgesellschaftliche Krisensituationen dazu führen, in der Regel, dass auch Gewalt gegen Frauen zunimmt und dass bei uns dann auch die Nachfrage nochmal ansteigt. Ein Beispiel dafür ist die Corona-Situation, die Pandemie. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass mit dem ersten Lockdown bei uns die Anfragen um 15% gestiegen sind und sich seitdem auch auf diesem hohen Niveau bewegen.
Was ich bei der Vorrecherche spannend fand, diese Nummer 116016, die hilft mir nicht nur in Deutschland weiter, sondern kann mir unter Umständen auch im Urlaub helfen, also zumindest wenn ich im europäischen Ausland bin.
Die 116016 ist europaweit die Rufnummer, unter der man im jeweiligen Land das jeweilige Hilfetelefon erreichen kann. Viele europäische Länder haben inzwischen solche Helplines analog zu unserer eingerichtet. Und im jeweiligen Land, wenn Sie jetzt in Spanien sind, erreichen Sie unter der 116016 das spanische Hilfetelefon.
Danke an Petra Söchting. Sie leitet seit Beginn an das Hilfetelefon für gewaltbetroffene Frauen in Deutschland. Aber wie sieht dann die konkrete Arbeit aus der Beraterinnen dort? Wer arbeitet da? Welche Quali braucht es, um dort Menschen in Not zu helfen? Das hat mir Jana Strothmann verraten. Sie war lange selbst Beraterin am Telefon, hat mit hunderten Frauen in Not gesprochen. Heute ist sie Teamleiterin, leitet diese Beratung und ich habe sie gefragt, wie so ein Telefonat beginnt.
Also erstmal nehme ich mir Zeit als Beraterin und versuche erstmal herauszufinden, was ist das Anliegen der ratsuchenden Person. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Wir beraten zu allen Formen von Gewalt und da ist es erstmal wichtig, hinzuhören, worum geht es, was ist das Anliegen der ratsuchenden Person. Und dann gemeinsam zu überlegen, was braucht die betroffene Person, was sind ihre Bedürfnisse und welche Hilfe braucht die Person. Damit geht ein Gespräch erstmal los. Je nach Situation kann es sein, dass die Anrufende vielleicht sehr aufgelöst ist, vielleicht gerade aus einer akuten Gewaltsituation kommt. Und da kann es sein, dass man vielleicht erstmal gar nicht die richtigen Worte findet, auch Ängste hat. Da gehört ja auch sehr viel Mut dazu, sich bei uns zu melden. Da kann es sein, dass es vielleicht erstmal sehr still ist am Telefon. Und dann versucht man erstmal Fragen zu stellen, weil wie ist die aktuelle Situation? Je nachdem, wenn man merkt, dass da vielleicht sehr viel Ängste und Unsicherheit sind, könnte es sein, dass die betroffene Person gerade in der Krise ist. Da ist es als Beraterin wichtig, erstmal eine Gefährdungseinschätzung zu machen. Ne? Ist die Person verletzt? In welcher Situation befindet sich die Person? Um das erstmal zu klären. Und wenn das geklärt ist, dann kann man schauen, okay, was kann man jetzt erstmal tun, um zu beruhigen? Wenn das vielleicht eine Frau ist, die wirklich gerade Gewalt erlebt hat, ganz aufgelöst ist, da kann man als Beraterin Übungen zusammen machen mit der ratsuchenden Person, erstmal, dass man sich beruhigen kann. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Atemübungen am Telefon zusammen zu machen, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Und dann kann man sprechen und schauen, je nach Situation, was braucht die ratsuchende Person jetzt, um erstmal wieder zu einer Stabilität zu kommen.
Das heißt, wenn Sie dann in sich darüber austauschen, wird nur das gemacht, was ich selber unterstütze. Und das kann eben alles sein von, Sie können mal nur zuhören, bis hin, dass Sie die Polizei vielleicht rufen. Also es ist ein großes Spektrum.
Das ist ein ganz großes Spektrum. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, häusliche Gewalt, ne, da ist es ganz unterschiedlich. Manchmal spricht die Frau zum allerersten Mal überhaupt darüber, das ist ja auch sehr schambehaftet, ganz schwer darüber zu sprechen. Da kann das Anliegen sein, einfach mal sich Zeit zu nehmen und einfach nur zu reden. Da muss gar nicht der Wunsch danach sein, direkt auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern erstmal zu reden. Und die Betroffene ist die Expertin dafür, was sie braucht und welche Hilfe sie wünscht. Und wir unterstützen das, das herauszufinden. Und je nachdem, welche Hilfe da gewünscht ist, ob da vielleicht auch Informationen gewünscht sind, was kann die Polizei tun, dann können wir darüber informieren. Aber da richten wir uns nach der Anruferin und was die betroffene Person braucht.
Was sind dann so Weitervermittlungsstellen? Sie sehen sich ja, auf der Website steht, in einer Lotsenfunktion. Das heißt, an Polizei haben Sie gerade schon angesprochen. Was sind zum Beispiel, geben Sie dann Adressen raus von Beziehungsberatungsstellen? Oder also an was für unterschiedliche Einrichtungen vermitteln Sie denn?
Wenn der Wunsch da ist, wirklich vor Ort auch Hilfe zu bekommen, dann vermitteln wir zum Beispiel an Frauenberatungsstellen, die zum Thema häusliche Gewalt beraten. Es gibt auch Fachberatungsstellen, beispielsweise zum Thema Stalking, zum Thema Menschenhandel. Wenn es darum geht, dass die betroffene Person Schutz braucht, dann vermitteln wir natürlich auch an Schutzunterkünfte, sowie zum Beispiel Frauenhäuser vor Ort.
Da würde ich gerade fragen, jetzt sind Sie, das ist natürlich super, 24/7 erreichbar. Das sind ja nicht alle Institutionen. Ist das manchmal ein Problem?
Das kann ein Problem sein. Also wenn wir jetzt auf Frauenhäuser schauen, ist es schon so, dass die meisten Frauenhäuser auch 24/7 erreichbar sind. Aber das ist nicht immer so und das haben wir natürlich auch nicht in der Hand. Wenn man bei uns 3 Uhr nachts anruft, dann geben wir alles weiter zu vermitteln und schauen auch gemeinsam mit der Betroffenen, was gibt es in der Nähe, wo können wir uns melden. Aber natürlich sind wir darauf angewiesen, dass dann die Stellen auch erreichbar sind. Wenn das nicht möglich ist, dann überlegen wir natürlich mit der betroffenen Person, gibt es vielleicht Freunde, Familie, wo man dann doch hingehen kann, wenn es jetzt mitten in der Nacht dann doch nicht möglich ist, ein Frauenhaus zu erreichen. Also da versuchen wir natürlich auch andere Lösungen zu finden.
Ist das eigentlich immer wirklich nur eine Erstberatung und ein einmaliger Kontakt oder ist dann eben in manchen Fällen auch so, dass man dann doch nochmal ein zweites, drittes Mal Kontakt hat?
Wir machen eine Erstberatung, das ist richtig, und versuchen dann ja weiter zu vermitteln. Eine weiterführende Beratung kann man dann ja zum Beispiel in einer Beratungsstelle bekommen. Wenn man aber nochmal eine Frage hat oder merkt, das möchte ich nochmal klären und es ist Wochenende, natürlich kann man sich dann auch nochmal bei uns melden.
Ist ja ein herausfordernder Job auf jeden Fall. Wer arbeitet bei Ihnen? Was sind das für Menschen?
Das sind erstmal alles Frauen, die bei uns arbeiten, die Beraterinnen, die alle ein abgeschlossenes Studium haben im sozialen Bereich. Das können Sozialarbeiterinnen sein, Psychologinnen oder Pädagoginnen und die auch Beratungserfahrung haben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Man da 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden?
Der Arbeitsort ist das Bundesamt in Köln und hier haben die Beraterinnen alle ein Büro, in dem sie auch alleine sitzen, wo man die Tür schließen kann und wirklich für sich alleine beraten kann. Dafür braucht man ja auch viel Ruhe und den Raum gibt es, wo man sich zurückziehen kann und beraten kann. Die Schichtzeiten sind ganz unterschiedlich, je nach Stellenumfang ja auch. Das können 4 bis 9 Stunden Schichten sein.
Und wenn man bei euch oder bei Ihnen arbeiten will, dann muss man eben auch bereit sein, mal am Wochenende oder in der Nacht zu arbeiten?
Genau, das ist ein Wechselschichtdienst, in dem man arbeitet, weil wir 24/7 erreichbar sind. Muss man auch bereit sein, zu jeder möglichen Uhrzeit, auch am Wochenenden und an Feiertagen zu arbeiten.
Sie haben gerade schon gesagt, viele kommen mit dem Background Psychologin oder Sozialarbeiterin. Was sonst sind noch wichtige Skills, dass man sich für diesen ja doch sehr anspruchsvollen Job am Telefon sozusagen oder auch per Chat da in eine Kommunikation zu gehen, damit man sich dafür eignet?
Also eine Erfahrung in der Beratung ist schon wünschenswert oder auch einfach, dass man schon die Fähigkeit hat, sich in Anrufende hineinzuversetzen, ne? Und dass man auch sich mit den Themen natürlich auskennt, ne? Das ist ja ganz umfangreich, die Themen, zu denen wir beraten. Natürlich sind das auch sehr belastende Themen, mit denen man regelmäßig zu tun hat. Da ist es schon wichtig, auch eine gewisse emotionale Stabilität mitzubringen, dass man auch in krisenhaften Situationen handlungsfähig sein kann. Und was ganz wichtig ist, da muss man natürlich auch als Beraterin am Ball bleiben und regelmäßig reflektieren, was kann ich für mich tun, wie kann ich Psychohygiene betreiben. Natürlich kann man sich auch mit Kolleginnen austauschen, aber da ist es wichtig, auch immer wieder drauf zu achten, wie kann ich mich abgrenzen, was kann ich für mich tun, damit ich auch gut beraten kann.
Das heißt, jemand, der dann 3 Nächte nicht schlafen kann, das sehr persönlich nimmt, das ist keine gute Voraussetzung vermutlich dann.
Ja, natürlich kann das mal bei einem Fall passieren, wo man merkt, okay, das geht mir nahe, ne? Wir sind ja alles nur Menschen. Wichtig ist dann nur, dass man dann auch reflektiert und merkt, okay, da geht es mir gerade nicht gut und dann auch zum Beispiel den kollegialen Austausch in Anspruch nimmt oder wir bieten auch Supervision an und dass man da den Raum nutzt, wenn man auch merkt, das ist jetzt ein Fall, da geht es mir nicht so gut mit, wie kann ich dann damit umgehen? Wir haben SupervisorInnen, 10 Supervisionen im Jahr. Das sind Fall- und Teamsupervisionen, wo man eben den Raum hat zu reflektieren und auch mit Kolleginnen sich auszutauschen, einen angeleiteten Rahmen zu haben. Und es ist auch möglich, Einzelsupervisionen in Anspruch zu nehmen.
Sollte jemand zuhören und sagen, boah, das ist aber ein spannender, wichtiger Job. Wie läuft die Bewerbung oder läuft die abends permanent oder schreibt ihr alle paar Jahre mal Stellen aus? Wie läuft das?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannender und wichtiger Job und auch ein schöner Job, wo man viel tun kann und helfen kann. Und wir suchen auch regelmäßig Beraterinnen, qualifizierte Beraterinnen. Wir haben auf unserer Website eine Stellenanzeige und da kann man sich gerne bei uns drauf bewerben.
Was hat Sie hier hingeführt, wenn ich das persönlich fragen darf?
Ich fand das Thema sehr spannend. Ich finde, die Beratung ist eine ganz schöne Arbeit. Man kann helfen. Ich finde, das Angebot ist unheimlich wichtig. Jeder Mensch, jede Betroffene kann sich rund um die Uhr melden und das ist was der Anreiz für mich war. Das ist ein Angebot, was so wichtig und wertvoll ist, dass ich da den Entschluss gefasst habe damals und mich hier beworben habe.
Ist so ein bisschen frustrierend manchmal, dass man nicht weiß, wie geht die Geschichte weiter?
Das stimmt, das weiß man nicht. Man hat diese Erstberatung, man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber man hat ja ein Gefühl am Ende des Gesprächs und man hört auch den Dank dann ja oft auch der Ratsuchenden. Und das gibt einem dann auch ein gutes Gefühl.
Dankeschön, Jana Strothmann vom Hilfetelefon 116 016. Jetzt noch was anderes. Es geht um PMS. Das steht für prämenstruelles Syndrom. Und Caro aus dem Liebestagebuch, die kennt PMS mehr als gut. Das wirkt sich bei ihr ziemlich krass aus, sagt sie. Im Liebestagebuch erzählt euch Caro jetzt, wie sie und ihr Partner Jones damit umgehen.
Ich habe ziemlich mit PMS zu kämpfen. Und das ist irgendwie in meiner Ex-Beziehung war nie so ein krasses Thema, aber ich weiß auch jetzt, weil mein Ex, also der hat das immer gecheckt, der hatte sich das sogar in den Kalender eingetragen und der war dann, hat dann einfach Ja und Amen gesagt, egal was ich von ihm verlangt habe oder was ich erzählt habe oder was ich für Sachen hatte, da war der so, ja, alles gut, hier hast du eine Wärmflasche Schokolade. Also der hat das ernst genommen und hat mir einfach in allem Recht gegeben, damit das dann Ruhe hat. Jones ist ein bisschen anders, der denkt sich so, nee, also reiß dich mal ein bisschen zusammen, so läuft es nicht. Kriegt sehr gut hin, auf die Dinge einzugehen, auf die wirren Ideen, die ich habe, für die ich trotzdem ernst genommen werden möchte, einzugehen und zu sagen, was ist denn jetzt genau dein Problem? Und das ist ein Fehler, weil genau zu sagen, was mein Problem ist, da kann ich sehr viel erzählen und mich total aufregen. Die krassesten Streits waren immer während meiner PMS-Phase. Gott sei Dank ist uns das irgendwann aufgefallen, dass es damit zu tun hat. Also wir mussten richtig lernen, einen Umgang damit zu finden. Und wir hatten eine Woche lang, haben wir so Workshops gegeben und zusammen gearbeitet. Und da waren wir wirklich 24/7 zusammen. Und es war genau in meiner PMS-Phase. Und wir wussten, okay, das wird herausfordernd, weil wir müssen auch professionell bleiben und können es jetzt nicht anschreien und so. Dann haben wir uns so ein Agreement aufgeschrieben, also mit so einem Ampelsystem, also grün, gelb, rot, dass wir in Situationen, in denen ich merke, oh, mein Dämon kommt und sagt mir gerade wieder irre Sachen, dass ich ihm sage, du, Schatz, ganz kurz, bei mir ist gerade orange, also ich merke gerade richtig so meine Gedanken spinnen. Ich möchte einfach aussprechen, was mich beschäftigt. Er hört mir zu und sagt aber nichts dazu. Also er rechtfertigt sich nicht für irgendwas oder fragt danach oder so. So haben wir echt hingekriegt, dass es nie zu rot gegangen ist. Rot wäre, wir hören sofort auf zu reden und haben erstmal Abstand. Das hat super gut funktioniert. Und in Zukunft, wenn wir dann nicht mehr zusammen wohnen, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir uns dann vielleicht mal ein, zwei Tage nicht sehen. Um einfach dem zu entkommen. Ja, weil das ist wirklich sehr anstrengend. Das ist für mich auch sehr anstrengend. Ich habe mir dann häufiger mal einfach auch eine Auszeit genommen oder gesagt, das wird mir gerade zu viel. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich brauche gerade Zeit für mich. Bitte lass mich gerade einfach so alleine sein und bin dann spazieren gegangen eine halbe Stunde oder so und konnte mich wieder so ein bisschen einnorden. Ja, also es hat gut funktioniert.
PMS kann krass sein. Danke fürs Teilen an Caro und danke euch fürs Lauschen dieser eine Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz. Kritik, Lob, Themenwünsche gerne an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.